6.45 Uhr ist es jetzt und nun folgt noch eine Position der Jehovas Zeugen in Deutschland.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema heute: Terror und Gewalt – die Suche nach Ursache und Lösung. Obwohl Gewaltakte weltweit extreme Ausmaße angenommen haben, fühlten sich die Menschen in Deutschland bislang relativ sicher. Dieses Gefühl der Sicherheit erhielt am 22. Juli 2016 einen empfindlichen Dämpfer. Ein Amokläufer tötete im und im Umfeld eines Einkaufszentrums von München 9 Menschen und sich selbst. 36 Personen wurden verletzt. Was veranlasst Menschen zu extremer Gewalttätigkeit? Wie geht man mit solchen Ereignissen um? Wir sprachen mit Markus da Gloria Martens, dem Sprecher des Polizeipräsidiums München, und mit mehreren Personen, die sich zur Zeit des Amoklaufs im oder in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums, dem OEZ, befanden. Andrea Feld hatte zuvor einen regionalen Kongress im nahegelegenen Kongresssaal der Zeugen Jehovas besucht.
Frau Feld, wie hat Sie die kritische Situation im OEZ berührt?
Ich war bisher immer festen Glaubens, dass hier in Bayern, dass es sowas hier nicht gibt. Und für mich war das im ersten Moment gar nicht real.
Auch Bärbel Dimitriadis war im OEZ. Die Augenoptikerin arbeitet dort.
Wir hatten Kundschaft natürlich im Laden und da sind sehr viele Passanten draußen schreiend weggerannt, also Hilfe und mit alle raus. Und da haben wir erstmal gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber wussten nicht, was war. Und dann ist eine Kollegin ein paar Schritte in den Gang reingegangen und da hat sie den Täter mit der Waffe gesehen und hat geschrien, da ist einer mit einer Waffe. Und dann fielen auch schon die ersten 2 Schüsse.
Markus Halfpapp hielt sich nach dem Besuch des Kongresses der Zeugen Jehovas im OEZ auf.
Herr Halfpapp, wann haben Sie registriert, dass etwas nicht stimmt?
Plötzlich fielen Schüsse. Es war einfach laut. Und als dann das zweite Mal Schüsse fielen, war plötzlich klar. Also dann brach auch schlagartig eine Panik aus. Und dann sind die Menschen in alle möglichen Richtungen gerannt, haben geschrien, haben versucht, das Einkaufszentrum zu verlassen.
Vom Sprecher der Polizei München wollten wir zunächst wissen:
Herr da Gloria Martens, wo liegt die Grenze zwischen Amok und Terror?
Naja, ich sag mal so, rückblickend vom grünen Tisch aus fällt das alles ganz leicht. Nur in der Situation selber haben Sie natürlich das große Problem. Sie haben ein riesiges Informationsdefizit, Sie haben widersprüchliche Zeugenaussagen, Sie haben einfach Konfusion pur. Und da brauchen Sie natürlich eine Zeit, um sich selber ein Bild zu machen. Und was die reine Definitionssache angeht, ist Amok tatsächlich das zielgerichtete Töten von einer Mehrzahl von Personen aus, ich sag mal, eher persönlichen Motiven heraus, in der Regel auch aus Mordlust heraus, mit der gezielten Absicht, aus einem Machtgefühl heraus, diese Tötungen zu begehen. Wogegen Terrorismus im weitesten Sinne einen übergeordneten Zweck hat.
Was bewegt Menschen zu Gewalt oder gar zu Amok? Dazu das Magazin Erwachet 6 2011.
Auch wenn die Bibel Gewalt auf keinen Fall rechtfertigt, räumt sie ein, dass Druck und Ungerechtigkeit einen Menschen zu völlig irrationalen Handeln treiben können.
Herr da Gloria Martens, was bewegt Menschen, Amok zu laufen?
In der Vorstellung des Täters hat er sich entschlossen, meistens aus einer Kränkung heraus, meistens aus einem Dominanzgefühl heraus, vielleicht auch einer psychischen Notlage heraus, diese Tötung der Tötung halber zu vollziehen, weil es ihm in irgendeiner Weise Linderung oder ein besseres Gefühl verschafft.
Terror und Amok sind extreme Formen von Gewalt. Die Bibel enthält zahlreiche Hinweise zum Thema Gewalt und zur Frage, wie man damit umgehen sollte. So warnte Jesus Christus gemäß Matthäus 26, dass Menschen, die Gewalt anwenden, durch Gewalt umkommen würden. Und über den Umgang mit Gewalt finden wir im Römerbrief Kapitel 12 die bemerkenswerte Aufforderung:
Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Euer Verhalten soll bei allen Menschen als ehrbar gelten. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.
Herr da Gloria Martens erwähnt, wie sich jemand verhalten sollte, wenn er unerwartet in eine Situation wie die vom 22. Juli geraten sollte.
Was kann die Bevölkerung tun, um die Polizei zu unterstützen?
tatsächlich in erster Linie Ruhe bewahren. Das, was uns losgelöst von der eigentlich schrecklichen Gewalt hat hier in München am meisten zu schaffen gemacht hat, war die Tatsache, dass die meisten Menschen kopflos waren. Dass ein heruntergefallenes Tablett oder eine umgefallene große Aluleiter dazu geführt hat, dass dieser Knall dazu führt, dass Menschen einfach wirklich nur noch am Rennen sind.
Gibt es etwas, was der Einzelne vorbeugend tun kann?
Niemand macht sich heutzutage Gedanken, was er eigentlich in dieser Großstadt macht, wenn plötzlich die U-Bahn nicht mehr geht, wenn plötzlich Menschen orientierungslos und auch verängstigt sind. Was mache ich dann? Wohin gehe ich? Wie versuche ich Kommunikation zu gewährleisten, wenn plötzlich das Handynetz nicht mehr geht? Und das sollte man sich einfach mal in einer ruhigen Minute überlegen. Und alleine die Überlegung, die man sich gemacht hat, versetzen einen in die Lage, im Falle eines Falles zumindest nicht ganz so kopflos zu reagieren, wie man das ohne diese Überlegung mutmaßlich tun würde.
Vielen Dank, Herr der Gloria Martins, für das Gespräch.
In den folgenden Äußerungen von Zeugen Jehovas, die sich am Tag des Münchner Amoklaufs im OEZ oder dessen Nähe befanden, geht es um positive Verhaltensweisen in diesem äußerst schwierigen Umfeld.
Frau Hühnermann, in dieser dramatischen Situation bemerkten Sie, dass Ihre Freundin zurückgeblieben war. Wie sind Sie damit umgegangen?
Also in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass sie eben noch zurückgeblieben ist, habe ich mich auch wieder umgedreht. Ich war schon am Auto, bin dann aber nochmal zu ihr hin, ein Stück aufs OEZ zu, habe sie dann geholt, habe nach ihr gerufen, gewartet und bin dann mit ihr zusammen erst rausgefahren, weil ohne sie wäre ich da auch nicht rausgefahren. Und das ist durchaus was, wovon ich sagen kann, dass das die biblische Schulung bewirkt hat einfach.
Und konnten Sie dann problemlos herausfahren?
Vor mir stand dann noch eine, die kein Parkticket gelöst hatte, aber trotzdem mit dem Auto an die Schranke rangefahren ist. Die hat dann irgendwann total panisch angefangen zu schreien und zu sagen, machen Sie die Schranke auf, machen Sie die Schranke auf. Dann habe ich das Parkticket reingesteckt und habe ihr aber noch gesagt, sie soll bitte unter der Schranke warten, dass ich mit rausfahren kann, was sie dann zum Glück auch getan hat. Und dann sind wir da zu zweit noch raus.
Frau Feld, wie sind Sie nach Hause gekommen?
Ja, da sind halt die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel sind halt nicht mehr gefahren. Es fuhr auch kein Taxi. Und wir hatten halt eine sehr gute Unterstützung innerhalb der Religionsgemeinschaft. Da wurde nachgefragt, ob es einem gut geht und was man für einen tun kann. Da wurden wir dann auch abgeholt und sind dann halt auch nach Hause gefahren worden, auch noch mitten in der Nacht und sind halt gut und sicher zu Hause angekommen.
Welchen Einfluss, Herr Halfpap, hat Ihre Einstellung als Zeuge Jehovas?
Für mich persönlich ist das ganz wichtig. Also in dem Moment, als das passiert ist, muss ich sagen, hat man einfach reagiert. Das war für mich persönlich nicht der Moment zum Nachdenken. Ich denke, das spielt sich sehr viel im Unterbewusstsein auch ab, dass man vielleicht die Ruhe hat. Wenn ich im rückblickend drüber nachdenke, muss ich schon sagen, dass die Weltanschauung, die wir haben, die Hoffnung, die wir haben, dass für mich mit diesem Leben jetzt auch einfach nicht alles vorbei ist, spielt eine ganz entscheidende Rolle.
Eine Mutter fand mit ihrem Kind Schutz in einem vorbeifahrenden PKW. Jasmin Bormann berichtet.
Dann ist eine junge Mutter mit einem 2-3 Jahre alten Kind auf dem Arm auf uns zugerannt und die haben halt dann gleich reingewunken, weil für eine Person, sie hat den so auf dem Arm gehabt, die hat Platz gefunden und dann hat sie sich halt reingequetscht. Ich habe mich umgedreht, habe versucht, den Kindersitz ein bisschen auf die Seite zu ziehen, dass sie ein bisschen mehr Platz hat. Und in dem Moment, wo ich auch mich umgedreht habe nach ihr, habe ich halt diese 7 Schüsse gehört und habe halt Leute umfallen sehen.
Wir haben auch mit Michael und Renate Gräfe gesprochen. Michael Gräfe ist der Hausverwalter des Kongresssaales der Zeugen Jehovas, der sich in der Nähe des OEZ befindet.
Herr Gräfe, wie war die unmittelbare Reaktion in Ihrem Hause, als bekannt wurde, im OEZ wird geschossen?
Ja, wir sind dann raus und haben alle Passanten, die noch draußen waren, gerufen, haben gesagt, im OEZ fallen Schüsse, man weiß nicht, was los ist, es sollten alle reinkommen. Jetzt muss man sagen, das Gute bei uns ist, durch unsere biblische Schulung sind wir eigentlich geschult, geduldig zu bleiben und auch abzuwarten und gegenseitig Mut zuzusprechen. Ich muss wirklich sagen, dass sich alle bestens verhalten haben.
Frau Gräfe, bis in die Nacht hinein war davor gewarnt worden, dass an der Schießerei im OEZ möglicherweise mehrere Täter beteiligt waren, die noch nicht gefasst seien. Deshalb entschlossen sich etwa 60 Zeugen Jehovas, im Kongresssaal zu übernachten. Hatten Sie den Eindruck, dass sich deren christliche Gesinnung positiv auswirkte?
Auf jeden Fall. Der eine Punkt ist, dass man einfach die Ruhe auch behält, dass man auch überlegt,
als erstes, was kann ich jetzt für die anderen tun, die hier sind? Man hat es auch besonders gespürt, alle, die jetzt hier übernachtet haben, haben wir uns schon gefragt, oh wei, wir haben keine Zahnbürsten hier, wir haben keine Ersatzkleidung hier, wir haben kein Essen für morgen früh hier. Und am nächsten Tag, alle, die dann von außerhalb nach München wieder gekommen sind, haben alles mitgebracht für die anderen, was man so gebraucht hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist wirklich so, christliche Nächstenliebe bedeutet auch einfach, für andere da zu sein und dran zu denken, was braucht jetzt der andere gerade in so einer Situation.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, das kam quasi unaufgefordert, oder?
Ganz genau, denn wir hatten ja keine Möglichkeit mehr, irgendjemanden draußen zu kontaktieren.
Doch wie verhält es sich, wenn ein Angehöriger durch Terror oder Amok sein Leben verliert? Vermag die Bibel auch in einer derart tragischen Situation Linderung und Trost zu vermitteln? 2015 nahm sich ein Co-Pilot während eines Fluges von Barcelona nach Düsseldorf das Leben, indem er die Maschine an eine Felswand zerschellen ließ. Alle 150 Insassen wurden mit ihm in den Tod gerissen. Darunter der 36-jährige Sohn von Maribel Calvo und Robert Oliver. Das Ehepaar gehört, wie die Familie ihres Sohnes, den Zeugen Jehovas an. Robert Oliver wurde von Redakteuren verschiedener Medien gefragt, wie er und seine Frau mit dem Verlust umgehen würden. Seine Antworten zeigen, welche stabilisierende Wirkung ihre christliche Überzeugung auf ihn und seine Frau hatte. Robert Oliver äußerte sich gemäß dem Magazin Stern.de wie folgt.
Wir erhielten nach der Todesnachricht viele Anrufe und WhatsApp-Nachrichten, vor allem von unserer Glaubensgemeinschaft. Wir sind schon seit Jahren Zeugen Jehovas. Das hat mir wirklich sehr viel Trost gegeben. Wir versuchen, positiv zu denken, wollen uns nicht darauf fokussieren, was wir verloren haben, sondern was wir hatten und behalten.
Schalten wir uns wieder in das Interview mit Michael Gräfe ein.
Viele Menschen machen sich Gedanken, wie eine Lösung dieser Bedrohungen aussehen könnte. Haben Sie als Zeuge Jehovas eine Antwort?
Emotional denken viele bestimmt, da muss man was unternehmen, da muss man eingreifen, da muss man vielleicht mit harten Mitteln sich durchsetzen. Ich denke mal, dass einfach Terror und Gewalt ist schwer zu bekämpfen. Die Bibel zeigt uns, dass man das mit Liebe machen kann. Und das, denke ich mal, ist wahrscheinlich auch der einzige Weg. Gewalt und Gegengewalt, das schürt das alles immer nur wieder auf. Das bringt neue Probleme mit sich. Natürlich können wir die Welt nicht verändern als Menschen, aber als Einzelperson kann man sich schon verändern. Ich selber habe einen Freund, der im Drogengeschäft sehr aktiv war und nachdem er sich mit der Bibel beschäftigt hat, sich wirklich total verändert hat. Und das ist eigentlich das Schöne zu sehen, dass es die Bibel Menschen verändern kann. Und selbst wenn es nur Einzelpersonen sind, das ist ja schon viel wert. Global gesehen ist es wirklich dann nur das Reich Gottes, das das bewerkstelligen kann. Das liegt in Gottes Hand, nicht in der Hand von uns Menschen.
Im Erwachet 6 2011 wird von Joseba, einem ehemaligen Terroristen aus Spanien, berichtet. Weil er einer militanten Gruppe angehörte, musste er für 2 Jahre ins Gefängnis. Danach lernte er mit Hilfe von Jehovas Zeugen biblische Werte kennen und änderte sich. Joseba berichtet:
Je mehr ich über Jesus lernte, desto mehr wurde er mein Vorbild. Eine Aussage Jesu ging mir besonders nahe. Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Ich wusste nur zu gut, wie recht er hatte.
Terror und Gewalt, die Suche nach Ursache und Lösung. Was nehmen wir aus dieser Sendung mit? Ich denke, wir haben eine Reihe wichtiger Hinweise erhalten. Wenn wir jemals in eine mit München vergleichbare Situation geraten sollten, ist es von großer Bedeutung, Ruhe zu bewahren. Biblische Werte können uns dazu die nötige innere Stärke geben. Was den Umgang mit Gewalt betrifft, so fordert uns die Bibel dazu auf, das Böse mit dem Guten zu überwinden, ein Rat, dessen Beachtung viel Gutes bewirken kann. Eine umfassende und nachhaltige Lösung geht jedoch über unsere menschlichen Möglichkeiten hinaus. Jehovas Zeugen sind überzeugt, dass schließlich unser Schöpfer, Jehova Gott, die Dinge in die Hand nehmen wird. Wir stützen uns dabei auf Aussagen der Heiligen Schrift, zum Beispiel dem Vaterunser. Das war die Sendung Terror und Gewalt, die Suche nach Ursache und Lösung. Das Thema unserer nächsten Sendung lautet: Wie kommt man vom Rauchen los? Wir freuen uns darauf, Sie am Sonntag, den 5. Februar um 6:30 wieder zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute.
Sie hörten zuletzt eine Sendung von Jehovas Zeugen in Deutschland und Sie wissen, dass es sich dabei um keine redaktionelle Leistung des Bayerischen Rundfunks handelt.